Wunderbar, dann möchte ich auch zeitgleich ins Hochdeutsche wechseln. Als ich das letzten Sonntag gemacht habe, sind dann noch einige Leute zu mir gekommen und waren sehr dankbar dafür. Dann ziehe ich es doch gerade durch, oder? Zur Freude der einen, vielleicht zum Leidwesen der anderen, mein Hochdeutsch ist begrenzt, aber ich starte einfach mittendrin. Der Pastor erzählt da sehr oft die Geschichten, die dann oft gut auskommen. Ich habe nachher auch eine Geschichte, wo alles gut aufging. Und manchmal bei Geschichten hat man alles falsch gemacht. Und ich möchte mit dieser starten. Wieso? Weil es ums Thema geht, was ist, wenn es in der Kirche auch mal rappelt? Was ist, wenn da Verletzungen passieren? Was ist, wenn da Fehler passieren? Und als Pastor ist man irgendwie mittendrin, man kann sich nur selten rausreden, man ist involviert, man hat Einfluss, man muss auch Einfluss haben. Und die Geschichte war so, das war von einiger Zeit, ich war an einer Hochzeit, Gast, einfach nur Gast, und dann hat dann eine Person hat dann gesagt, wieso hast du während der Predigt am Nattel rumgespielt? Und ich wusste nicht, ob ich nur kurz auf die Uhr geschaut habe, ob ich dann wirklich etwas geschrieben habe. Egal, ich fühlte mich ertappt und ich muss sagen, du hast genau recht. Es ist eigentlich egal, ob ich 5 Sekunden drauf schaue oder eine Viertelstunde. Ich fände es auch nicht cool, wenn du jetzt ein Nattel vornimmst und einfach da ein bisschen rumklimperst, außer ihr sucht Bibelverse. Aber ich habe mich ertappt gefühlt und gesagt, das ist genau richtig. Das tut mir auch wieder gut. Aber was es mich auch Eindruck gemacht hat, die Person, mir gesagt hat, die geht in keine Kirche, ist nicht gläubig. Und gesehen, dass die Leute nehmen dich wahr. Und sie nehmen dich manchmal viel mehr wahr, als wir uns bewusst sind. Ich habe das auch schon gepredigt, auch schon da, von Leuten im Geschäft, wo ich früher gearbeitet habe in Zürich, dass sie immer wieder Sprüche gemacht haben. Mit dem habe ich, wie gesagt, kein Problem, ich kann mich gut wehren. Aber hinter meinem Rücken haben die Podcast gehört. Und falls du jetzt einen Podcast hörst, möchte ich dich auch ganz herzlich begrüßen. Mega cool, dass du hörst. Genau, zuhörst. Und ich finde das schon eindrücklich. Und es zeigt mir auf, es ist nicht unwichtig, was wir machen, im Gegenteil. Es ist nicht nur einfach ein Fest, das wir feiern, einfach so für uns, sondern es schlägt Wellen, ob wir wollen oder nicht. Und das ist gut so. Wir haben Verantwortung und diese sollen wir wahrnehmen. Diese will ich wahrnehmen als Pastor. Aber nicht nur als Pastor, sondern auch in meinem Quartier, wo ich wohne, in meiner Familie, wo ich bin. Dort, wo ich unterwegs bin mit Menschen, will ich meine Verantwortung als Christ wahrnehmen, im Wissen, dass auf meine Finger geschaut wird. Und das ist gut so. Ich möchte mit zwei wunderschönen Versen starten, die ihr wahrscheinlich alle kennt, die das richtig schön sind. Die könnten also auf einem Zuckerbeutel Rückseite stehen. So richtig stark. Der eine ist Apostelgeschichte 4,32 und der andere ist Johannes 13,35. Ich möchte diese beide gleich mal lesen. Zuerst die Apostelgeschichte. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Dann noch Johannes. An eurer Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört. Zwei sehr starke Verse, die mir Kraft geben, die sehr gut und wichtig sind. Die Gefahr liegt aber aus meiner Sicht auch darin, dass man daraus ein Ideal zaubert oder denkt, das nicht immer mit der Realität standhält. Nur schon an diesen beiden Standorten, wo das gesagt wurde, das erste ist beim letzten Abendmahl, das erste ist am Anfang der Urkirche, da kamen sehr schnell Kirchenspannungen rein, Herausforderungen rein, Verfolgung rein, bis hin zur Spaltung aufgrund der Verfolgung. Oder auch natürlich am letzten Abendmahl, wo dann nur wenige Stunden später, nachdem sie da die große Einheit da proklamiert wurde, dann in alle Himmelsrichtungen verteilt wurden. Wunderschöne Verse, sehr wichtig, als Ideal auch. Aber wir wissen, gerade auch in der Kirche, es menschelt genau wie überall sonst. Ich habe das auch letzte Woche schon angetönt, als es auch um Verletzungen allgemein geht, von extern, dass es manchmal unfair ist, dass man in der Kirche unbewusst auch einen höheren Standard erwartet. Weil man einfach denkt, ja, die sollten es einfach besser wissen. Einerseits stimmt's, andererseits stimmt's eben nicht, weil wir genau gleich Menschen sind. Wir machen Fehler. Wir enttäuschen und werden enttäuscht. Wir verletzen und werden verletzt. Manchmal bewusst, vielfach auch unbewusst. Aber das Schöne ist, dass das Ideal und die Realität sich nicht ausschließen sollen. Weil das Dümmste, was man da machen könnte, ist einfach zynisch zu werden und einfach sagen, ja, meine Güte, ah, die Kirchen, die Christen und Pfarrer sowieso, die machen so, was sie wollen. Und das hört man dann teilweise dann auch. Das ist dann schade. Weil das Ideal, was wir vorher zusammen gelesen haben, das strebe ich schon an. Im guten Wissen, dass ich das nicht so erreiche. Aber dennoch will ich mit voller Motivation und Kraft an dieses Ideal an mich dranbleiben und mich daran fokussieren. Und immer wieder aufstehen, immer wieder rappeln, mich immer reflektieren, sich entschuldigen und lernen aus den Lehrplätzen, die ich habe, wenn ich eben vielleicht jemanden enttäuscht habe, ignoriert habe, bewusst oder unbewusst übergangen habe, dass ich hier an dieses Ideal wieder näher rankomme. Weil das Schöne ist eben schon, dass wir mit dem Heiligen Geist die allerbesten Voraussetzungen haben, wirklich diesem Ideal näher zu kommen. Wenn wir an dieses nicht glauben, wenn wir nicht glauben, dass der Heilige Geist in uns etwas ändern kann, etwas anrühren kann, dass wir nicht immer im selben Strumpf liegen, dass wir nicht immer im selben Kreis uns drehen, dann verpassen wir so vieles, was der Heilige Geist für uns bereithält. Wir werden ja im November, wir noch mehr dazu erzählen, im November ein Weekend haben, wo wir ganz bewusst uns auch auf den Heiligen Geist einlassen möchten. Wo wir ein erfahrenes Paar, Leiterpaar einladen werden, die uns lehren, in die Tiefe des Heiligen Geistes und in die Gottes Stimme zu hören. Wo ich mich sehr freue, auch als, sagen wir, gestandener Christ, wieder neue Elemente und wieder neu einfach in das Ideal zu kommen, was wir hier gelesen haben. Mit dem Heiligen Geist habe ich den Fürsprecher, Ermahner und Tröster, dies auch wirklich zu schaffen. In allen Kämpfen, in allen Herausforderungen, die wir als Kirche, dich als Ehemann, dich in mir, in meiner Familie auch habe. Aber das Schöne ist, dass wir eben durch den Heiligen Geist, durch die Gemeinschaft schon sehr vieles auch auf die richtige Richtung legen können. Und das ist etwas, das habe ich auch schon erwähnt, wo ich hier in dieser Kirche schon sehr, sehr früh gemerkt habe, dass hier eine gute Gemeinschaft herrscht. Das ist das, was man merkt. Und auch wenn immer wieder Gäste kommen oder neue Leute sich integrieren, dass sie sagen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie wahrgenommen werden, dass sie sich da, zu Hause, welcome home. Ich meine, das eine ist, auf das T-Shirt zu schreiben. Aber viel wichtiger ist, dass es tatsächlich passiert, in Fleisch und Blut. Und das ist ein Geschenk, wo Steffi, die Welcome Chiefin, in allen ISFs dieser Welt schon gearbeitet. Das ist etwas, das merkt man. Das merkt man menschlich und das merkt man irgendwo auch geistlich. Da bin ich undankbar dafür. Das kann ich nicht machen. Das kann ich auch nicht planen. Ich plane sehr gerne. Manchmal auch morgen um 4. Vielfach aber untertags. Das kann man nicht planen. Das kann man nicht machen. Man kann natürlich beten, aber es ist ein Stück weit auch ein Geschenk und ich bin extrem dankbar. Bei allen Herausforderungen, die wir auch haben, dass wir eine gesunde Gemeinschaft haben. Und es ist mir ein großes Anliegen, diese Gemeinschaft weiter zu pflegen, zu schützen, wo es nötig ist und herauszufordern zu lassen, dass ich euch oder ihr mich herausfordern könnt, gemeinsam auf dieser guten Spur zu bleiben. Ich möchte abschließen von diesen ersten von meinen beiden Punkten mit einem längeren Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Der hat über das Ideal und das Trugbild, was es ein Ideal geben kann, einen bemerkenswerten Satz gesagt. Bonhoeffer war der deutsche Pfarrer und Theologe, der zur Nazizeit Widerstand gab und sich auf die Hinterbeine stellte und seinen Glauben proklamierte und schlussendlich dann mit seinem Leben bezahlen musste. Er sagt, jedes menschliche Wunschbild, das in die christliche Gemeinschaft mit eingebracht wird, hindert die echte Gemeinschaft und muss zerbrochen werden, damit die christliche Gemeinschaft selbst,
Wer seinen Zahn von der christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingebend meint. Als ich letztens wieder mal im Zug gepredigt habe, was ich ab und zu mache, kam danach eine Person zu mir und sagte, sie war so ergriffen von der Predigt, weil sie einfach das Gefühl wieder bekam, hey, ich muss als Christ nicht der Siebensieg sein. Ich weiß nicht, Siebensieg. Keine Ahnung. Und das, ich fand das tröstend. Man kann mit seinen Kämpfen, man kann mit seinen Versagen, ob man jetzt während einer Predigt eines Berufskollegen am Handy rumdrückt, das ist eigentlich ein kleines, schon nicht nur sehr klein, aber ein No-Go eigentlich, oder etwas Größeres ist. Wir können dazu stehen. Wie oft ist man in Gefahr? Ja, man ist ja Christ, man will es ja gut machen, es soll ja gut sein, es geht dann gut. Und wie ich dann gesagt habe, man kann ja nicht jedem sagen, wie es einem geht. Aber ich sehne mich danach, dass wir als Kirche, dass wir als ICF Altdorf eine Gemeinschaft sein können, wo du Leute hast, wo du auch deine Niederlagen erzählen kannst. Deine Kämpfe, deine Zweifel, deine Ängste, was immer auch, weil es gehört zu unserem Leben. Und nicht einfach unser Sonntagsgesicht, den Smile hochziehen, sagen, ja, es geht schon, halt stressig wie immer, aber läuft alles und so. Nein, das Leben beinhaltet so viele Hindernisse auch. Auch Schwierigkeiten, Herausforderungen, Missverständnisse und so weiter und so fort. Und das muss Platz haben. Sonst kommt es wirklich in ein Ideal, dass man sich verschließt. Das darf nicht sein. Ich möchte zum zweiten Teil eine Kirche vorstellen, die nur wenige Jahre nach dem glanzvollen Start der Urkirche schon in eine negative Strömung reinkam. Und zwar die Kirche in Korinth, im Griechenland. Und zwar haben wir vier Punkte herausgefunden, die in der Kirche wirklich nicht gut liefen und haben die mal ein bisschen herausgepickt. Also erstmal gab es Gruppenbildungen. Wieso schreibt Paulus im Korintherbrief, ihr sollt nicht nur einfach Anhänger von mir sein, Paulus, also Paulaner. Im Elsass ist ein Bierland. Die Hälfte aller Bieres in Frankreich kommt aus Elsass. Aber das Elsass ist nur ein bisschen größer als die Zentralschweiz. Und Frankreich ist ja riesig. Genau, also das hat überhaupt nichts mit der Message zu tun, aber ich wollte es einfach sagen. Genau, also es geht nicht darum, einfach Paulaner oder Paulus-Jünger zu sein. Es geht nicht darum, Apollos zu sein. Das war auch ein griechischer Lehrer, der sehr gut reden konnte. Oder auch ein Anhänger von Petrus. Und was sehr schade ist, und Paulus hat es auch wieder im Korintherbrief mustergültig abgedruckt. Er hat gesagt, jedes Glied ist wertvoll. Kein Glied ist wichtiger als das andere. Jedes Glied trägt zum gesunden Körper bei. Nicht das eine Organ sagt, Mann, ich bin wichtiger, weil ich predige oder weil ich dies und das mache. Jedes hat gleich viel Wert. Paulus schrieb das, weil das eben nicht so war. Weil es Leute gibt, die sagen, Apollos, das ist eben der Wahre. Und Paulus und Petrus, nein, das ist so auch okay, aber nicht ganz. Oder Paulus und Petrus hatten auch einen kleinen Streit, der an der Bibel aber beigelegt wurde. Und Leute, die sagten, ja, er hat schon recht, muss man Paulus wieder mal einen Knüppel zwischen die Beine legen. Der ist so dominant in seinen Briefen. Und andere sagen, ja, Petrus, ja, Paulus hat schon recht. Petrus musste wieder mal die Kappe waschen. Sehr menschlich alles, oder? Aber es ist schade. Es gibt Gruppenbildungen. Es ist schade, weil in der Ergänzung liegt so viel Kraft. Dass es einen Paulus, einen Petrus und einen Apollos hat, das bereichert die Kirche. Und auch wir haben so viele verschiedene Facetten, so viele verschiedene Charaktere, so viele verschiedene Begabungen. Keine ist wichtiger als die andere. Jeder ist gleich wertvoll und gleich wichtig. Und gemeinsam bilden wir den Leib Gottes dar. Ein zweiter Punkt, ein sehr müßiger Punkt, ist die Unmoral, die damals geherrscht hatte in der Kirche. Ich muss auch sagen, dass Korinth war damals eine sehr moderne Stadt, Leute aus aller Welt waren dort und die haben dann auch alle ihre Glaubensrichtungen und alle ihre Praktiken mitgebracht. Das war wirklich ein bisschen Sodom und Gomorra dort und das hat von der Gemeinde leider nicht einfach Halt gemacht, dass es einfach der Insel der Glückseligen war. diese Realität, die in Korinth war, die nahm auch wie ein Sauerteig in der Gemeinde Einfluss. Und so kam es, dass es dann Christen gab, die mit ihrer Schwiegermutter zusammenlebte. Oder auch die sich dann vor Gericht verklagten. Und jetzt stell dir mal vor, am Sonntag, du worshipst vielleicht nebeneinander, in der Cafeteria nimmst du einen Hotdog zusammen und dann einen Tag später siehst du sich vor Gericht wieder. Ich finde das noch ziemlich krass, aber das geschah dort. Ein dritter Punkt, was dort war, war die mangelnde Rücksichtsnahme. Das Beispiel, das dann sehr gerne erwähnt wird, ist das Beispiel des Abendmahl. Das Abendmahl, wie es damals eigentlich eingeführt wurde, war ja nicht nur einfach ein kleiner Becher Wein oder Traubensaft, ein kleines Stückchen Brot, sondern es war wirklich viel Brot, es war viel Wein. Wobei er wurde gepanscht, muss man schon fairerweise sagen, die waren nicht betrunken danach, größtenteils. Und das war ein Fest, da hat man zusammen gegessen. Wir haben das hier auch schon im größten Rahmen gemacht und könnten es eigentlich wieder mal durchführen, wenn man es mit Corona verbinden lässt. Genau, auf alle Fälle, das war ein großes Fest, ein Essen. Und man hat dann angefangen und wo dann die anderen dann kamen, die verspätet kamen, vielleicht weil sie von einer Hochzeit kamen, hat es dann nichts mehr. Und das kann passieren, irgendwann muss man dann anfangen, oder? Ich meine, heute hätte jetzt nichts dagegen gehabt, wenn der Gottesdienst später angefangen hätte, aber ich finde es gut, auf eine Zeit beginnt es, oder? Wenn man zu spät kommt, kommt man zu spät. Das Problem ist ja nicht, dass sie später kamen, sondern dass die anderen sich den Bauch vollgeschlagen haben. Und dass sie nicht gesagt haben, hey, der und der kommt ja noch, hat sie auch noch gesagt, oder es könnte ja noch sein, dass jemand kommt. Ah, was soll's? Ich will jetzt essen und trinken. Und haben sich sprichwörtlich mit dem Abendmahl, und das in sich ist ja schon ziemlich krass, den Bauch vollgeschlagen. Und das ist schon etwas, wenn man das jetzt mal so hört, ist es schon relativ heftig, aber wenn man das jetzt weiterdenkt, finde ich das, die seelische Komponente tragisch. Du kommst, du siehst die Idee, vielleicht mit den offenen Hosen, weiß ich was, alles voll. Und ja, es war mega cool, ich habe auch zu viel gegessen, aber was soll's und so. Und die Leute waren vielleicht dort, waren vielleicht froh, dass sie etwas zu essen bekommen, weil es waren viele auch arm in der Kirche. Und es gab auch nichts mehr. Und die anderen sind auf den Bauch vollgeschlagen. Was das auch mit dem, nicht nur mit dem Magen, sondern mit der Seele, mit dem Herz ausmacht. Und das ist etwas, das mich immer am meisten frustriert, wenn Leute verletzt werden und einfach, weil sie sagen, hey, ich wurde einfach komplett übergangen. Ich wurde nicht wahrgenommen. Ich wurde einfach ignoriert. Ich war da, ich hätte gerne oder ich hätte mich gerne integriert oder angepackt. Aber es nimmt auch keiner von mir Notiz. Das höre ich leider immer wieder mal. Und jedes Mal finde ich so tragisch, wenn man dann wirklich nur ein bisschen die eigene Nasenspitze sieht. Und etwas, was sehr verletzend sein kann. Weil jeder Mensch zählt gleich viel. Auch ich als Pastor, auch ich bin nicht ein besseres Organ. Ich bin genau gleich viel wert. Das schreibt Paulus. Das schreibt Paulus, der x Kirchen gegründet hat. Er sagt, er ist kein bisschen besser als jeder andere, der Jesus nachfolgt. Einander Rücksicht nehmen. So ein wichtiger Punkt. Habe ich auch gedacht, ehrlich gesagt, als ich um 4:30 dem DJ sagte oder dem Tafelmajor, hey, es ist 4:30, es wäre auch eine Zeit, die man langsam ein bisschen runterschalten kann. Ja, man auch sagen kann, für die 15 Nasen, die da noch ein bisschen mehr oder weniger unkoordiniert hin und her wippten, gegenseitig Rücksicht nehmen. Und ich glaube, ohne jetzt das zu weit auszufransen, dass wir um das auch kämpfen müssen. Auch nicht nur einfach in der Kirche, sondern ganz allgemein, aufeinander Rücksicht zu nehmen und nicht nur immer nur das eigene Wohl ganz konkret vor Augen zu haben, sondern versuchen, den anderen wahrzunehmen und sich für ihn einzusetzen, wenn nötig. Der letzte Punkt ist die Überbetonung der Geistesgaben. Wenn wir bei Hochzeiten sind, kommt mir immer 1. Korinther 13 in den Sinn, der immer wieder erwähnt wird. Wobei er lustigerweise eigentlich nichts mit der hochzeitlichen Liebe zu tun hat, sondern mit der Liebe Mensch zu Gott. Aber egal, es ist ein schönes Kapitel. Auf alle Fälle, Paulus schreibt ein ganzes Kapitel darüber, weil in Korinth wirklich, wichtig war, das zu betonen. Du kannst alle Sprachen, alle Geistessprachen reden, du kannst alle prophetische Rede reden, wenn nicht Liebe dahinter ist, wenn nicht Rücksichtnahme dahinter ist, dann ist es nichts. Nicht vergessen ist der Paulus, der aber an anderer Stelle sagt, strebt nach den Geistesgaben. Also es ist wichtig zu differenzieren, die Geistesgaben sind extrem wichtig. Aber wenn die Geistesgaben wichtiger sind als die Realität, die vor uns liegt, wenn man lieber diskutiert und debattiert und philosophiert, ob es dies und das und jenes noch schön und richtig wäre, und links und rechts geht es deiner Familie oder deiner Person in der Kirche schlecht und du hilfst nicht, du betest nicht, du bietest keine Hilfe an, ist das nichts. Paulus betont, das ist nichts. Es zeigt einen ganz klaren Fokus, wo unsere Verantwortung liegt. Es ist mega wichtig, für die Geistesgaben offen zu sein, aber niemals auf die Kosten, auf die Rücksichtsnahme. Und das ist etwas, was mich auch extrem nervt, weil sehr oft, wenn die Geistesgaben überbetont werden, sehr schnell Rechthaberei sich reinspielt und sagt, ich habe das von Gott bekommen. Das ist ganz klar so. In diesem Bibelvers kann ich dir das zeigen. Und da wird dann immer wieder mit den Bibelversen argumentiert und auch ich argumentiere gerne mit Bibelverse. Aber so viele Bibelverse kannst du mit anderen Bibelversen wieder anders aufdecken. Also es ist nicht immer ganz einfach. Was mich nervt, ist, wenn man dann über irgendwelche theologischen Sachen diskutiert und nebenbei geht der Mensch völlig verloren. Das nervt mich richtig. Aber was mich nicht nervt, ist, was wir daraus machen können, wenn etwas zerbricht. Wenn eine Gemeinschaft zerbricht, wenn vielleicht in dir etwas zerbricht, eine Beziehung zerbricht. Und das ist etwas, was ich momentan ziemlich eindrücklich, negativ, aber auch herausfordernd als Aufgabe sehe, jetzt nur schon im Zug mit der Kirchenspaltung, wie ich eins zu eins sehe, die Gemeinschaft wurde zerbrochen, wie unterschiedlich jeder damit umgeht. Und ein so großes pastorales Ziel von mir, einfach hinzuhören und zu helfen, wo ich kann, mit meiner begrenzten Zeit, die ich habe. Weil der allererste Antwort, die man immer geben kann, ist Rückzug. Man sagt, ich wurde enttäuscht, ich will nichts mehr mit dem zu tun haben. Nichts mit Kirche, nichts mit Gott, nichts mit Glauben. Und das nervt mich immer am meisten, weil ich denke, was kann Gott dafür, dass manchmal das Bodenpersonal einfach völlig übers Ziel schießt. Ich habe dann immer wieder auch, wenn ich auch mit Leuten gesprochen habe, die wirklich eine heftige Zerbruch hatten, dass ich dann nicht gleich sage, ja, mega krass, was du jetzt mir erzählt hast, aber nächsten Sonntag geht es wieder weiter, oder? Ich sehe, du bist dann schon wieder da, oder? Und dann einfach sagen, hey, nein, lass dir Zeit. Mach eine temporäre Zeit von ein paar Wochen oder von ein paar Monaten, wo du einfach dich überhaupt nicht verpflichtet fühlen solltest. Bleib zu Hause, bau dich wieder auf, mach mit deiner Frau und mit deiner Familie auch du und Gott. Aber lass es kein Zustand sein, der ewig bleibt, sonst ist man nachher 5 oder 10 Jahre so. Und dann wird man ein Solo-Christ. Und das ist etwas, das ich wirklich glaube, dass es nicht so gedacht ist. Wir Christen sind als Gemeinschaft gedacht. Und auch wenn man verletzt wird, auch wenn solche Sachen passieren, wie sie eben da im Zug passiert sind, darf es kein Grund sein zu sagen, ich breche ganz mit dieser Gemeinschaft. Aber es ist manchmal gut, einfach auch Verständnis hier zu zeigen und sagen, hey, nimm dir 3, 6 Monate, egal, einfach wo du dich rausnehmen kannst, aber nachher versuch wieder zu öffnen und sagen, hey, wo könntest du dich wieder integrieren, dass du in eine Gemeinschaft kommst? Der zweite Punkt ist Passivität. Man ist dabei und doch nur ein Teil. Ich habe das letzten Sonntag auch schon angeschnitten, einfach so, dass man ein bisschen sein Sonntagsgesicht zeigt, aber innerlich brennt es manchmal lichterloh. Und das passiert manchmal schneller, als einem lieb ist. Dass man, ja, ist okay, nein, ist schon gut. Es ist eben, wie ich sage, muss ja nicht jedem erzählen, wie es gerade seinem Herz aussieht. Aber hat man Leute, die man solche Sachen auch erwähnen kann? Hat man Leute, die für einen beten können, die einem segnen können, dass man diese Sachen schreiben können? Es ist so wichtig. Ich habe das im Bild von der Höhle, von dieser wunderschönen Höhle erwähnt, dass wir manchmal ganz bewusst als Rückzug in der Höhle sind und manchmal auch ein bisschen unbewusst, dass man merkt, hey, ich wurde verletzt, ich wurde enttäuscht, ich wurde übergangen. Ich ziehe mich zurück. Vielleicht bin ich noch ein Teil, vielleicht gehe ich ab und zu noch in die Kirche. Aber ich finde es halt schön, wenn die Leute nicht nur einfach da sind, sondern sagen, hey, was kann ich dazu beitragen? Und das bedeutet nicht immer, dass man gleich Mitarbeit oder Finanzen gibt. Es ist einfach nur du mit deiner Begabung, du mit deinem Charakter, du mit deinem Witz, du mit deiner Freude. Jeder von euch wertet diese Kirche auf, diese Gemeinschaft auf. Jeder von euch ist ein Glied, ein Organ, der das Ganze, den ganzen Blumenstrauß aufzeigt. Und natürlich bin ich extrem dankbar für all die Finanzen, Mitarbeit und Leiterschaft, sehr sogar. Aber es ist nicht das der springende Punkt, sondern was du mitbringst, einfach von deinem Naturell, was dir Gott in dein Herz und deine Begabung gelegt hat. Das Letzte, das Schönste natürlich ist, dass ich beeinflusse, was ich kann. Ich wurde verletzt, aber ich vergebe. Ich versuche zu vergeben. Vielleicht braucht es am Anfang noch ein bisschen mehr Überzeugung, weil das Herz nicht so schnell mitmacht, aber ich kann steuern, weil ich für mein Herz verantwortlich bin. Ganz egal, wie sehr du verletzt wurdest, du bist verantwortlich für dein Herz. Und wenn du Vergebung aussprichst und auch Versöhnung versuchst, aus deiner Seite heranzugeben, du schützt und stärkst dein eigenes Herz. Und das ist das Schönste und das Wichtigste. Und auch etwas, wo ich immer wieder mich selber reflektiere und immer wieder sehr gerne auch meine Hilfe anbiete, wo immer sie auch nötig ist, weil es mir wichtig ist, dass ich mein Herz, dass wir unsere Herzen hier frei haben können, so frei wie es nur geht, was ich machen kann. Und ich weiß, dass es eine Spannung ist, weil es manchmal so unfair ist, manchmal so ungerecht ist, dass die Leute, die uns verletzt haben, überhaupt nichts eingesehen haben und immer noch genau gleich schlimm treiben. Und auch zu wissen, ich habe mein Herz erleichtert, ich habe vergeben, für mich ist es soweit abgeschlossen. Gott, du weißt, du hast die Worte des ewigen Lebens, niemand anders sonst. Wer diese Spannung auch aushalten musste, war Jesus Christus selbst. Ich möchte einen Vers lesen, den Johannes, sein Jünger, geschrieben hatte. Er schrieb, Christus kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sehr oft fokussiert man den zweiten Teil dieses Verses. Aber wenn man bedenkt, es ist der Sohn Gottes, hat nur Gutes gemacht, hat Leute geheilt, hat Tote auferweckt, hat Liebe gepredigt, war auch klar gepredigt. Er wurde ignoriert, wurde teilweise verhöhnt, wurde ausgelacht, angespuckt und schlussendlich dann noch getötet. Wie viel Motivation hatte Jesus einfach aus seiner menschlichen Natur, dennoch all diese Leute zu lieben und für sie auch sein Leben hinzugeben? Es ist kein Gefühl, es ist eine Entscheidung. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig es manchmal ist, das Gefühl auf beiseite zu legen, gerade wenn man dann mal arg verletzt wurde. Aber es führt keinen Weg daran vorbei, sein eigenes Herz zu befreien von dieser Last und wirklich in diese Entscheidung zu kommen, und ich liebe dennoch, und ich vergebe dennoch, und ich gehe dennoch meinen Weg vorwärts. Ich möchte zum Abschluss wieder einen Idealvers lesen, ein bisschen längeren, den ich aber sehr stark, oder wo ich noch stärker finde, weil er ist sehr praktisch aufgebaut, und wir können da sehr viele Punkte lesen, die ich mir auf die Fahne geschrieben habe, noch stärker in meinem Alltag präsent zu haben. Ich möchte das lesen mit der wunderbaren Unterstützung, musikalischen Unterstützung. Genau, du kannst es auch gemütlich machen. Philipper 2, Vers 2 bis 5. Ich möchte es zuerst lesen und nachher direkt ins Gebet reingehen. Und ich werde mich im Gebet an diesen Versen orientieren, weil es mir, wie gesagt, sehr zugesagt hat in der Vorbereitung. Paulus schreibt es in Philippen. Philippi ist nicht weit weg von Korinth. Und dennoch ist es Tag und Nacht, was die Gemeinschaft betrifft. Das auch, finde ich, sehr ermutigend. Macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet alle mit derselben Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Jesus Christus, ich möchte dir danken für diese starken Verse. Ich möchte dir danken, du bist der Freudenspender. Auch in Schwierigkeiten bist du, der uns Freude gibt. Mach unsere Freude, mach meine Freude, mach unsere Freude vollkommen. Und ich bitte dich für entschlossene Gemeinschaft, dass wir zusammenhalten können. Ich danke dir für die gute Gemeinschaft und ich bitte dich, dass sie weiterhin darf gut sein, darf stark sein. Das ist so wichtig. Ich bitte dich, dass uns nichts gegeneinander aufbringt, sondern dass wir mit der Liebe uns verbinden können, dass wir uns auf das gemeinsame Ziel, so wie es Joel vorher auch im Clip gesagt hat, dass wir das Umfeld positiv prägen können, dass Leute im Glauben dürfen Berührung machen dürfen und zum Glauben finden können, zum lebendigen Glauben. Vergib uns unsere Rechthaberei und Überheblichkeit. Vergib meine Rechthaberei, meine Überheblichkeit. Und schenk uns Demut als Kirche, als Pastor, als Ehemann. Und hilf uns, hilf mir, den anderen höher zu halten als sich selbst. Das Wohl des anderen wichtig sein, rücksichtsvoll zu sein, als immer nur das eigene Wohl zu sehen. Wir kommen selten zu kurz bei uns selbst. Hilf uns da, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in der Ehe, in der Familie, im Job, wo immer wir unterwegs sind mit Menschen, dass wir den anderen höher halten können als wir uns selbst. Auch wenn Fehler passieren, bewusst oder unbewusst, dass wir die Menschen lieben, sie segnen, für sie beten. Ich bitte dich, dass es eine Haltung wird, die uns als Gemeinde auszeichnet. Dass es eine Haltung ist, die uns bestimmt als Gemeinde, als Ehe, als Mensch. Dass du die Haltung, die uns vorgelebt hast. Dank, dass du hilfst, wenn wir versagen darin und dass du es immer wieder aufbaust. Amen.